Liebe Gemeinde, meine Frau und ich melden uns zurück aus einer Urlaubszeit voller Sonne, wenigstens und wenigstens für Annegret mit viel Radleraktivität zurück. Wir sind die gesamte deutsch-polnische Grenze abgefahren, immer an der Neiße oder Oder entlang und sind am Ende von der Neiße-Quelle bis auf die Insel Usedom gekommen, mit vielen sehr neuen und interessanten Einblicken in die wunderschöne Landschaft in drei der neuen Bundesländer. Meine Frau hat ausgerechnet 550 Kilometer in dieser Zeit, in kleineren Etappen, manchmal aber über 60 Kilometer. Das ist beeindruckend. Ich hatte vor, zumindest einen größeren Teil, als ich ihn dann schließlich geschafft habe, mit dem Fahrrad sie zu begleiten, dann immer wieder unseren Bus, den VW Campingbus nachzuholen, weil wir darin auch schlafen wollten. Aber die Verkehrsverhältnisse und einige andere Dinge haben das dann nicht so möglich gemacht. Deswegen bin ich dann mehr Auto gefahren. Aber mir macht das Freude. Und ich fühle mich mindestens genauso erholt wie Annegret. Angefangen haben wir kurz vor Zittau mit einem ausgiebigen Besuch übrigens in Herrnhut. Wir wollten endlich einmal dort vorbeischauen, wo Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf gelebt und die Herrnhuter Brüdergemeine gegründet hat. Und woher seit über 250 Jahren die Herrnhuter Losungen kommen, die Annegret und ich auch jeden Morgen lesen. Ein kleiner Ort mit einer weltweiten Ausstrahlung in dieser freikirchlichen Bewegung. Sehr interessant, empfehlenswert, einen Herrnhuter Stern haben wir trotzdem nicht mitgenommen, aber ich möchte gerne, dass Sie sich einmal durchlesen, wie die Gemeinde einlädt zu ihren Gottesdiensten. Vielleicht jetzt mal eben die Folie. Nicht so ganz gut zu lesen, aber gerade der untere Satz, so wollen wir sein, haben Sie geschrieben. Zu unserer Geschichte bewusst, aber aufgeschlossen für Neues. Nach Gottes Willen fragend, aber immer der Welt zugewandt. Der Gemeinschaft verpflichtet, aber auch für den Einzelnen da. Ganz, ganz kurze Sätze, die aber deutlich machen, so dieses Spannungsfeld, in dem Gemeinde Jesu lebt, die vor allen Dingen so wie die Herrnhuter eine Geschichte von über 250 Jahren eben aufweist. Interessant war, ich habe zum ersten Mal erlebt, wie das ist, wenn man zu spät zu einem Gottesdienst kommt und dann auch noch sozusagen durch eine Fronttür, so etwa hier muss man sich die vorstellen. Wir hatten uns auf dem Campingplatz erkundigt, wie viel Uhr ist der Gottesdienst? 10 Uhr, sagte man uns, sind wir also 10 Uhr hingegangen und der Gottesdienst hatte schon eine halbe Stunde begonnen. Der Pastor war gerade dabei, seine Predigt zu entfalten und wir wurden dann sehr freundlich dort begrüßt. Ein wunderbares Gefühl, so im Mittelpunkt stehen zu dürfen. Wir haben dann eine sehr schöne Predigt gehört und das war schon interessant, einen riesig großen Saal, ich sag mal dreimal groß in der Breite, dreimal weiter als dieser Raum, der weiße Saal in Herrnhut, durchaus nicht voll besetzt, viele alte Menschen, was uns eigentlich leid getan hat, weil man Sorge haben muss, dass diese Bewegung langsam auch, ich sag mal, ausblutet an junger Generation. Und es gab etwas ganz Interessantes. Es wurde dann hingewiesen auf das eine und andere. Der eine wurde genannt, die andere wurde genannt. Und man dankte oder wies hin auf Veranstaltungen. Und dann hieß das auf der Schwesternseite, das war dann diese, und auf der Brüderseite, das war dann diese. Das hieß also, vor 20 Jahren, glaube ich, hat sich das erst geändert. Aber bis vor 20 Jahren saßen die Schwestern dort und die Brüder dort. So anders kann das sein. Freie evangelische Gemeinden kennen das schon sehr viele Jahre nicht mehr. Aber im Dill-Kreis, wo ja auch eine der Wiegen freier evangelischer Gemeinden liegt, oder im Wuppertaler Raum weniger, aber dort, da hat man das noch vor 10 Jahren gehabt, dass die Frauen auf der einen und die Männer auf der anderen Seite saßen. Das macht auch etwas deutlich von Traditionen. Das macht aber auch etwas deutlich von dem Thema, worum es mir dann auch hier heute gehen soll, von dem Thema Enge und Weite. Wo öffnet sich Gemeinde nach außen hin, weil sie so eng gar nicht sein muss? Wo achtet sie darauf, dass Werte geschützt bleiben, die Gott immer noch als wichtig und wertvoll sieht, auch in unserer Zeit? Annegret und ich haben nach jedem Frühstück noch einmal eine Zeit gehabt. Ich habe meiner Frau ihr Haarfall noch mal mit Kaffee gefüllt. Und dann kam das, was wir unseren täglichen Kirchenkaffee nannten. Lesung der Tageslese und Kurzkommentar aus dem Neukirchener Kalender. So viel Zeit musste sein. Die meisten hier wissen also, Es ging in den letzten Wochen um das, was Paulus den Christen in der Hafenstadt Korinth in seinem sogenannten ersten Korintherbrief geschrieben hat, der ja eigentlich sein zweiter Brief war. Einer ist verloren gegangen. Also das, was Paulus darin schrieb, das war die Tageslese der letzten Wochen. Viele von euch haben sie vielleicht auch gelesen. Heute Morgen möchte ich deshalb mit Ihnen zusammen gern über dieses Thema dieser Woche nachdenken, das im Neuen Testament ein wesentlicher Teil der Auseinandersetzung des Apostels und der Apostel mit der Gemeinde Jesu in der Anfangszeit des Neuen Testamentes der Gemeinde Jesu gewesen ist und ausmacht. Und das meines Erachtens bis heute immer ein brisantes Thema innerhalb der christlichen Gemeinde geblieben ist. Denn wir haben auch heute noch innerhalb der christlichen Gemeinde weltweit durchaus zwei ganz unterschiedliche Pole und deswegen das Thema Christen zwischen Freiheit und Eingrenzung oder gut, dass wir einander haben und uns ergänzen und auch korrigieren können. Mir kommt es dabei heute Morgen nicht auf Begriffe an. Es geht mir um zwei Grundsätze von Frömmigkeit, die sich in ganz verschiedene Bereiche fassen lassen. Ich kann dabei von Enge und Weite sprechen. Oder von den Starken und den Schwachen im Glauben, von Freiheit und Gesetzlichkeit. Aber alle diese Begriffe haben einen Fehler, sie werten. Und ich möchte im letzten Teil der Predigt deutlich machen, dass es mir nicht auf eine Wertung ankommt, sondern auf eine Position in der christlichen Gemeinde, in der beide Gruppen leben können und sich gegenseitig ergänzen und bereichern und wirklich auch korrigieren. Die beiden Bibelworte in 1. Korinther 7 und Kapitel 10 hat Silvia Ponert gerade schon vorgelesen. Deshalb jetzt gleich der erste Gesichtspunkt von dreien. Erstens die Abgrenzung. Konsequenz in Fragen von Sünde und Heil. Freiheit in den Mitteldingen. Wir hatten das in Fürstenfeldbruck vermutlich noch nicht in der Intensität miterlebt, in der andere Gemeinden sich über Jahre um Fragen streiten können, die nicht heilsnotwendig sind und den Auftrag Gottes überhaupt nicht berühren, den Christen in dieser Welt haben. Die aber so vehement angegangen werden, dass die Verletzungen manchmal enorm sind und manchmal Gemeinden gelähmt werden können davon. Da ist die Frauenfrage zu nennen. Wie viel Einfluss dürfen Frauen in der Leitung der Gemeinde gewinnen? Gottesdienstleitung, Gemeindeleitung, gar Predigen. Da geht es um die Schminkfrage, um Rock oder Hose als Sonntagskleidung der jungen Frau, um Kinobesuch oder Stellung zum Tanzen. Da wird die Frage des Rauchens zum Hauptthema der Gemeinde. Der Umgang mit dem Glaserl Wein ist grundsätzlich und für alle zu klären. Und dann kommen bestimmte Beurteilungspunkte zu Themen wie Weltschöpfung oder Psychologie dazu. Es gibt im Bereich dieser nicht das Heil begründenden Mitteldinge, man nennt sie im Griechischen Adiaphora, kann man wieder vergessen, ist aber ein nettes Wort, so viele Themen, die Christen in der Gemeinde in Rage und Zorn, in Leid und Verletzung hineinbringen können, weil sich Gruppierungen bilden, die nicht mehr aufeinander zu hören bereit sind. Dabei spielen die Begriffe Freiheit und Gesetzlichkeit schon immer irgendeine Rolle. Und ich möchte sie deshalb zunächst definieren. Was ist das biblisch? Freiheit. Freiheit des Christen ist Befreiung von der Sünde als Macht. In der festen Bindung an die Herrschaft Jesu Christi und sein Wort. Freiheit des Christen ist Befreiung von allem, was Menschen einander überstülpen wollen in dem Glauben, sie hätten die Wahrheit Gottes gepachtet und der andere müsste das auch übernehmen. In der Verantwortung für den anderen mit Christen in meiner Gemeinde. Deswegen ist auch klar, Freiheit gibt es biblisch nicht in dem Sinne, dass ein Mensch sich in heilsbeschreibenden Aussagen und klar definierten Lebensbereichen auf sein Gewissen allein berufen könnte, indem er sagt, jeder Christ ist seinem Gewissen und Christus allein verantwortlich. Ein sehr beliebter Satz, aber ziemlicher Unfug. Freiheit bedarf der engsten Abhängigkeit zu Jesus Christus und seinem Wort. Und mit Verlaub, eine Gemeindeleitung hat die meisten seelsorgerlichen Probleme oft mit solchen Glaubensgeschwistern, die die Abhängigkeit außer Acht lassen. Und nur diese Abhängigkeit von Christus und seinem Wort und nur auf ihr eigenes Gewissen vertrauen wollen. Was interessanterweise durchaus veränderbar ist in dem Augenblick, wo ein Thema plötzlich mein Thema wird und nicht mehr das Thema, über das ich mit anderen diskutieren kann. Wenn diese Gläubigen nämlich geistlichen Unsinn reden und tun, dann darf ihnen laut ihrer Auffassung niemand da reinreden. Wehe dem Pastor oder der Gemeindeleitung, die sich unterstehen, das zu tun. Aber nochmals, Freiheit des Christen ist Befreiung von der Sünde als Macht und Befreiung von dem, was Menschen mir überstülpen wollen, in der festen Bindung an die Herrschaft Jesu Christi und an sein Wort. Freiheit biblisch definiert. Große Möglichkeiten und Weite, aber die Grenze des Wortes Gottes und seines Willens. Ein weiterer Gesichtspunkt B, Gesetzlichkeit, was ist das biblisch? Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit entsteht, wenn ein Christ oder eine Gruppe von Christen entweder persönliche Erfahrungen von Schuld und Versuchung, die sie gehabt haben oder sie erleben, zum Beispiel Tanzen und Kartenspiel als Verführung, in immer gültige Formen gießt, die auch 50 Jahre später noch zu gelten haben. In Klammern, man geht als Christ nicht tanzen, man schminkt sich nicht, in den Spielkarten ist der Teufel. Das waren so Begriffe, die ich als junger Mensch in meiner Gemeinde gehört habe und womit man mir Dinge verbieten wollte, von denen ich natürlich fragte, warum? Ich spiele heute noch gern Skat. Oder wenn kulturgebundene Aussagen aus dem Neuen Testament wortwörtlich ins Heute übertragen werden. Das ist Gesetzlichkeit, die dann entstehen kann. Zum Beispiel, Frauen haben beim Beten ein Kopftuch zu tragen. Frauen sollen lange Haare und Röcke tragen. Gesetzliches Christsein versucht, andere Christen auf eigene Erfahrungs- und Glaubenswerte festzulegen. Leider sind die mehr engen Geschwister oft auch die mehr Bedrängenden. Sie haben Angst um sich oder um den anderen Christen und lassen ihn deshalb einfach nicht in Ruhe, in der Absicht, ihn doch nur zu seinem Besten zu ermahnen, wenn er doch hören würde. Dabei ist Gesetzlichkeit meist angesiedelt in den eben beschriebenen Mitteldingen des Glaubens, den Adiaphora. Denn wo in der Gemeinde Sünde aufgedeckt wird, darf ja sowieso nicht mit Großzügigkeit und Freiheit des Gewissens argumentiert werden. Wo Sünde aufgedeckt wird, sind die mehr engen Geschwister oft hilfreich konsequent. Manchmal sind sie aber auch sehr rigoros und in der Gefahr der Lieblosigkeit. Besonders schwierig werden sie aber da, wo es um Auffassungen geht, in denen durchaus zwei Christen unterschiedliche Meinungen haben und halten können. Und es kann Christen mit einer großzügigen Haltung zu den Mitteldingen des Glaubens schon arg aufregen, wenn sie ständig in Bezug auf ihre Kleidung oder Schminke oder auf ihre Freizeitbeschäftigungen kritisiert werden und man ihnen ein schlechtes Gewissen macht, weil sie das doch eigentlich nicht dürften. Also Gesetzlichkeit, so wie Paulus sie versteht, grenzt ein, wo Christus sagt Freiheit. Freiheit. Freiheit, die Dinge zu leben. Der eine so, der andere so. Und Freiheit im Sinne der Bibel heißt, gebunden an das Wort Christi, an seinen Willen, in dem Rahmen leben, den Gottes Wort uns auch in der Weite schenkt. Zweiter Gesichtspunkt, teuer erkauft, nie wieder Knechte. Paulus weist sehr intensiv an mehreren Stellen in seinen Briefen, auch im Römerbrief, darauf hin, ihr seid teuer erkauft. Gott hat sich unsere Freiheit sehr viel kosten lassen, nämlich das Kreuz Jesu, sein Blut und sein Leben. Hat Gott dafür bezahlt, dass wir frei sind von der Sünde als Macht, aber auch frei bleiben von Bindungen, die Menschen uns überstülpen wollen. Wenn ich etwas sehr Kostbares erworben habe, meist mit viel Geld, dann achte ich ganz besonders darauf, Finger weg, sage ich dann. Es soll doch nicht kaputt gehen. Gott hat uns teuer erkauft. Er will nicht, dass wir wieder kaputt gehen. Und deshalb sagt er, Finger weg von meiner Gemeinde, von dem Einzelnen, wenn er in die Enge getrieben wird durch Menschen, die es auch nicht besser wissen. Paulus sagt das so an Christi Stadt und er hat Grund dazu, denn damals gab es genügend Leute, die an die Christen heran wollten, in der Zeit, als er lebte, in der Zeit der ersten Gemeinde. Vor allem waren es Irrlehrer aus dem jüdisch frommen Hintergrund, die mit ihren neogesetzlichen Regelungen und Geboten aus dem Alten Testament übernommen und jetzt auf die christliche Gemeinde übertragen, die Gemeinde wiederum gefangen nehmen wollten. Man musste dann Festtage beachten, bestimmte Mondphasen, alles Mögliche. Und deshalb ruft Paulus, nicht der Menschenknechte, nicht der Menschenknechte werden. Lasst euch von diesen Leuten nicht um den Finger wickeln. Und das war offensichtlich die Gefahr. Neue Knechtschaft, neue Gesetzlichkeit. Aber warum ist das eigentlich immer wieder eine Gefahr? Es müssten die Menschen doch froh sein, wenn sie frei werden. Jesus selber will doch die Freiheit. Das Problem ist, glaube ich, Freiheit macht unsicher. Freiheit macht unsicher. Das ist doch klar. Wenn ich ständig gesagt bekomme, was ich zu tun habe, dann kann ich nichts falsch machen. Und ich bin nicht der letzte Verantwortliche. Es gibt einen, der hat es mir ja gesagt. Der hat mir ja gesagt, was ich zu tun habe. Ein Pastor vielleicht oder ein Gemeindeleiter. Das ist bei diesem Thema das Problem. Freiheit macht auch selbstverantwortlich. Wenn Christus mir sagt, du hast Verantwortung für dein Leben, lebe es frei, nutze die Weite, gestalte sie, die ich dir lasse, dann habe ich plötzlich Verantwortung. Dann muss ich Entscheidungen treffen. Das ist schwierig. Es gibt Menschen, für die es das Schwierigste, eine Entscheidung zu treffen. Und deshalb die neuen Jugendsekten. Deshalb die neuen alten Sekten, die es ja immer noch gibt und die durchaus nicht so klein werden. Der Markt nimmt sogar zu. Und wenn die Gesetzlichkeit einzieht, wir spüren das kaum. Die Gemeinde damals, auch in Korinth, hat das ja auch nicht so gespürt. Die Gastlehrer, die da durch die Gemeinde zogen damals, das waren Leute, die wurden dann eingeladen, die gingen so durch die Gemeinden, die Christlichen, und erzählten dann das, was Gott ihnen, wie sie glaubten, gesagt hatte, die waren ja fromm. Und sie gebrauchten so heilige Worte, Gebet, Gottes Wille, Zitate aus dem Alten Testament. Alles war so einleuchtend. Na gut, manches war ein bisschen hart und unverständlich, aber dafür war man sich auch sicher, das Richtige zu tun. Warum nicht deshalb ein paar Vorschriften beachten, auf bestimmte Kleidung, bestimmte Gebetshaltungen Rücksicht nehmen, bestimmte Speisen nicht essen, bestimmte Zeiten beachten, bestimmte Gedanken möglichst nicht denken. Aber man wusste wenigstens, wir sind auf dem Weg des Heils und wir kommen in den Himmel. Kennen wir das? Die Esoterik ist voll von solchen Richtlinien übrigens. Und die Menschen erfüllen sie bereitwillig. Man kann ständig auf solchen Märkten vor diesen Steinen stehen, denen Kraft suggeriert wird. Und die Leute nehmen die mit und die machen was mit den Steinen. Konsequent, Tag für Tag. Die glauben tief daran, dass das ihnen Heil gibt und sie Heil macht. Es bringt ihnen das Gefühl, keinen Fehler machen zu können. Und bei uns sind wir frei von der Gefahr der Knechtschaft? Hast du ein feines Gefühl für äußerliche Frömmigkeit und Heuchelei? Wann wird ein Mensch zu einem Knecht? Wann wird ein Christ zu einem christlichen Knecht? Dann zum Beispiel, wenn er sich von einem anderen in dessen Stil einspannen lässt. Wenn er den Glaubens- und Frömmigkeitsstil eines anderen einfach übernimmt, ohne recht zu wissen, warum. Er übernimmt das einfach und kopiert es, weil man das so macht. Oder weil man Angst hat, sich zu wehren und sich abzugrenzen und anders zu sein. Das ist immer schwierig, gegen den Strom schwimmen. Und zu sagen, ich mache das aber nicht, ich verstehe das nicht, ich sehe keinen Sinn. Wo steht das denn in der Bibel? Auch in unserer Gemeinde haben wir einen Frömmigkeitsstil. Ganz gewiss. Ich bin dankbar für diesen Stil im Wesentlichen. Aber er lässt viel Raum, finde ich, zu unterschiedlichen Positionen in den Mitteldingen. Niemand muss den Stil eines anderen kopieren. In den Mitteldingen. Keine Frage darf nicht gestellt. Kein Zweifel muss verschwiegen werden aus Angst, ich passte nicht in die Norm. Ich mache oft genug von hier aus deutlich, dass auch ich ein angefochtener Mensch bin. Und dass jeder, der das genauso erlebt, keinen Grund hat, sich zu schämen. Es ist im Gegenteil vielleicht sogar ein Zeichen dafür, dass wir noch stark in der Nähe Christi sind und der Teufel noch ein Interesse daran hat, uns zu verwirren. Dieser Frömmigkeitsstil ist offen. Er wird von den meisten freien evangelischen Gemeinden so gelebt. Und es gibt Gemeinden oder Gemeindebünde, Gruppierungen in Deutschland, die sagen, die freien evangelischen Gemeinden sind schon sehr liberal. Und andere sagen, die freien evangelischen Gemeinden sind sehr eng. Diese Extreme gibt es immer. Darum bin ich dankbar, den Gemeindestil, den Frömmigkeitsstil in den freien evangelischen Gemeinden vorzufinden, so wie ich ihn erlebe und in dem ich leben kann. Nicht als Knecht, aber auch nicht liberal. Es wird aber immer schwierig in der christlichen Gemeinde, wenn einer oder eine Gruppe von sich behaupten, den Willen Gottes für alle zu kennen und ihn dann auch erfüllt sehen will. Das sind Knechtemacher. Und vor denen warnt Paulus. Er warnt vor denen, die anderen sagen, ein Christ schminkt sich nicht, ein Christ darf nicht ins Kino gehen, ein Christ kleidet sich so oder so. Und all die Dinge, die man dann noch so nennen kann. In den Mitteldingen des Glaubens sind wir wirklich allein unserem Gewissen verantwortlich. Sind wir allein Gott verantwortlich. Nicht zuerst den Geschwistern oder dem Pastor oder sonst wem. Wenn ich, Gerd Ballon, kein Fernsehgerät hätte, dann wäre das meine Regelung mit Gott. Ich dürfte das nicht zur Norm für alle machen. Wenn meine Frau fände, ein Christ solle sich nicht schminken, dann wäre das ihre Sache. Dann ließe sie es halt. Und alle anderen dürften es tun. Wenn jemand findet, dass Frauen in Kleidern und Röcken, aber nicht in Hosen zum Gottesdienst kommen sollten, dann soll er es selber doch so gestalten. Aber er darf niemandem ins Gewissen reden, der das anders sieht. Das ist nicht seine Aufgabe, sonst wird er zum Knechtemacher. Nochmals, es muss in unserer Gemeinde um eine klare Lehre gehen, um eine eindeutige Ethik und um mutiges Durchsetzen der Weisungen Jesu in der christlichen Gemeinde. Hier liegt meine Verantwortung, hier liegt auch die Verantwortung der geistlichen Leiter. Und hier habe ich, meine ich, nicht gekniffen in den letzten 6,5 Jahren. Auf das persönliche Gefühl von Rocklängen beim Einzelnen einzugehen und die Gemeinde hier ständig zu ermahnen, darin liegt unsere Verantwortung zum Glück nicht. Und ich erinnere mich nur an ein einziges Mal, als ich irgendwann, nachdem ich das mehrfach so erlebt hatte, einer jungen, sehr attraktiven Frau sagte, sie möchte doch, wenn möglich, ihre Rocklänge etwas nach unten korrigieren, weil mich das beim Predigen manchmal ablenkt. Ich sehe dann die schönen Beine und da denke ich mir so manchmal auch ein anderes Bibelwort aus als das, was ich vielleicht gerade predige. Das war das einzige Mal, ich weiß nicht, ob diese Frau darauf reagiert hat, jedenfalls hat mich das entlastet und danach hatte ich damit kein Problem mehr. Aber das ist eine andere Situation und da ist es eine Frage der persönlichen Begegnung mit einem Menschen und ihm das so zu sagen, dass er nicht verletzt ist, sondern sich eher aufgewertet sieht. Und noch etwas ist wichtig. Ich kann den Hang zu Gesetzlichkeit fördern oder mindern. Es gibt Kassetten, es gibt Schriften und Bücher, die in starkem Maße geprägt sind von Gesetzlichkeit. Wer sich an ihnen orientiert, diese Bücher gibt es. Ich kann Ihnen Verlage nennen, die da ganz groß sind und das in ihrem Repertoire haben. Wer will, kann mich danach fragen. Wer sich an diesen Schriften orientiert, der gerät auf Dauer unter diesen Einfluss und auch in die Gefahr, sich der geistlichen Richtung seiner eigenen Gemeinde vielleicht zu entfremden. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht wieder der Menschenknechte. Lasst uns, liebe Gemeinde, miteinander darauf achten, dass wir dieser Gefahr nicht erliegen. Niemals. Weder der Gefahr, wieder Knechte einer wie auch immer gearteten Gesetzlichkeit zu werden, noch der Gefahr, andere in Gewissensnot und Zwänge zu bringen durch ein Verallgemeinern unserer ganz persönlichen Erkenntnis zu den Mitteldingen des Glaubens. Ich bin dankbar für Geschwister, die in manchen Dingen anderer Meinung sind als ich. Ich möchte zum Schluss nachher auch sagen, warum. Und mich korrigieren. Aber ich möchte die Freiheit behalten, vor Gott entscheiden zu dürfen, was in den Mitteldingen des Glaubens, die nicht heilsnotwendig sind, wirklich ich selber zu denken und zu tun habe. Denn mit diesem Thema sind wir deswegen noch nicht zu Ende, weil eine wichtige Frage noch nicht geklärt ist, und die möchte ich im dritten Teil auch mit Ihnen, mit euch zusammen noch ansprechen. Ich danke dafür, wenn noch einige Minuten Konzentration bleiben. Nämlich die Frage, wie leben wir denn mit unterschiedlichen Auffassungen in der Gemeinde Jesu zusammen? Wie können sich denn die mehr engeren, in Anführungsstrichen, und die mehr weiteren, in Anführungsstrichen, gemeinsam wohlfühlen und einander helfen in ein und derselben Gemeinde? Deshalb drittens, gut, dass wir einander haben. Enge und Weite als gegenseitiges Korrektiv in der Gemeinde. Ich habe ja am Anfang gesagt, mir liegt nicht an einer Wertung, und ich bitte, diese ganzen Begriffe jetzt nicht als einen gewerteten Begriff zu verstehen. Wenn ich sage, ich bin vielleicht eher einer, der Weite liebt, dann heißt das nicht, dass ich deswegen besser bin als jemand, der Grenzen mehr schätzt als ich. Auch solche, die er sich vielleicht selber gerne eher setzt, als ich sie setze. Es geht nicht, eng ist schlecht und schwach, weit ist gut und stark. Ich selber ordne mich eher bei den, wie ich schon sagte, mehr weitergeprägten Christen ein. Ich liebe es, Grenzen weiterzuziehen und viel Freiraum zu spüren. Ich meine zumindest, im Frömmigkeitsstil offener zu sein. Nicht in der Frage nach Sünde und der Reaktion darauf. Da bin ich eher konservativ und manchem bin ich da sicher viel zu stringent. Aber in den Mitteldingen des Glaubens, da liebe ich mehr die Weite. Nur ich bin dadurch nicht weniger stark gefährdet. Ich brauche vielleicht gerade deswegen den mehr engeren Mitchristen, damit der mir hilft, nicht doch irgendwann zu weit wegzukommen und mein weites Gewissen zu stark zu öffnen für gefährdende Einflüsse. Und wann wird der Engere denn schuldig an meinen an dem Mehrweiten. Wann wird der mehr Engere schuldig an dem Mehrweiten? Wann wird der mehr Weite schuldig an mehr Engeren mit Christen? Der mehr Weite, also der mehr Weite liebt, der sagt, der mehr gesetzlich schwache mit Christ wird schuldig an mir, wenn er mich ständig mit seiner Enge nervt, wenn er mich immer wieder eingrenzen will, wenn er immer wieder auf mich zukommt und sagt, das kannst du doch nicht machen, denk doch mal drüber nach. Will das der Herr Jesus denn wirklich? Ich glaube nicht. Und der mehr Weite sagt auch, soll der andere doch so werden wie ich, dann wird sein Glaube auch weniger verkrampft sein. Dann wird er endlich Frühlingsluft atmen. Ich ermutige ihn doch ständig dazu, seine Grenzen zu erweitern und bestimmte Frömmigkeitsbilder abzulegen. Wäre doch besser, wenn er das täte. Und damit ist für den Starken im Glauben die Sache erledigt. Er hat gesagt, was ihm wichtig ist und wo er sich bitte in Ruhe gelassen fühlen will und wo er auch Gutes tut, wie er meint, und dann ist gut. Nur, bitte lesen Sie zu Hause noch einmal sehr genau nach, zum Beispiel auch in Römer 14. Römer 14 wird heute nicht gelesen, ist aber da. Da sagt Paulus, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Und So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist die Sache mit dem Götzenopferfleisch. Wer das isst, ist vor Gott genauso gerecht wie der, der sagt, nein, ich möchte das nicht, das kann ich nicht. Das ist vorher im Tempel geweiht worden, irgendeinem Gott, dieses Fleisch rühre ich nicht an. Paulus sagt, beides ist in Ordnung. Ich schließe mit einigen Gedanken zu diesem Satz, gut, dass wir einander haben, und versuche noch einmal deutlich zu machen, wie Gemeinde miteinander lebt, wenn sie beide Auffassungen oder alle möglichen Auffassungen in den Mittelding stehen lassen kann und damit auch gut umgeht. Nicht einander zur eigenen Überzeugung hin überreden, sondern miteinander die persönlichen Überzeugungen leben. Nochmal, nicht einander zur eigenen Überzeugung hin überreden wollen, sondern miteinander die unterschiedlichen Überzeugungen leben. Paulus jedenfalls macht deutlich, es ist Sünde der Starken, die Schwachen zu bedrängen. Der Starke ist für den Schwachen unwillkürlich eine Gefahr, da er ihm zum Anstoß werden kann, an dem er in Sünde fällt. Denn sein des starken Beispiel, seine Freiheit, seine Weite im Glauben, die reizt den Schwachen. Er will nicht belächelt werden als eng. Er kämpft dagegen mit den Waffen der Anklage gegen den Starken. Ihr seid viel zu liberal in diesen Dingen. Aber keiner will als schwach eingeschätzt werden. So steht er in der Gefahr, sich vom eigenen Gewissen loszureißen, das ja in ihm arbeitet und redet, und auch den Starken zu markieren, über Grenzen hinwegzugehen, von denen sein Gewissen ihm sagt, lass es doch bitte, du bist doch Christ. Wo also die Starken im Glauben sich freuen auf einmal, dass der in Anführungsstrichen schwache Bruder oder die schwache Schwester endlich vernünftig geworden ist, dass er oder sie nun endlich seine oder ihre Grenzen auch weiter steckt. Da ist oft der Schwache bereits ins Verderben gestürzt, weil er schuldig geworden ist vor Gott und seinem Gewissen, weil er leidet, weil er im Innersten merkt, das kann ich eigentlich nicht. Aber ich tue es, damit ich hier nicht immer nur stigmatisiert werde als der so ein bisschen eng ist im Glauben. Da setzen die Starken im Glauben vielleicht durch Tanzveranstaltungen im Gemeindehaus, ja, warum denn nicht? Alkohol bei Gemeindeveranstaltungen, auch in größeren Mengen, es bleibt doch alles maßvoll. Gemeinschaftssauna, Besuch von Gemeindegliedern, mit den eigenen Fantasien der anderen schönen Gemeindeglieder wird man dann doch auch noch fertig werden, wenn man die im Gottesdienst wieder bekleidet sieht, oder? Und die Schwachen werden stiller und kriegen irgendwann Lob. Schön, hör mal, dass du auch mitmachst, dass du heute mit dabei warst. War doch gar nicht so schlimm, oder? Nur in ihrem Herzen nagt bei den Schwachen die Gewissensangst. Und beide sind schuldig geworden aneinander, beide. Der Starke am Schwachen, weil er ihn verführt hat. Der Schwache, weil er gegen sein Gewissen denkt und handelt. Wie viel Schuld laden sich immer wieder die Starken auf? Vorsicht, Vorsicht, ihr vermeintlich Starken. Lasst die Andersdenkenden in der Gemeinde in Ruhe. Sie haben ihren Platz so wie ihr. Und ihr braucht sie, um nicht liberal und leichtfertig in eurem Glauben zu werden und irgendwann keine Grenzen mehr zu sehen und zu meinen, der Herr Jesus hat uns zu allem, aber auch zu allem die Freiheit gegeben. Hört hin, wenn die mehr Engen zu euch sprechen. Vielleicht spricht gerade Christus durch sie zu euch und setzt euch eine wichtige Grenze, an der ihr, wenn ihr sie übersehen würdet, am Ende scheitert. Vielleicht sind sie manchmal viel vernünftiger als ihr. Wer da meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Biblisches Zitat. Liebe Gemeinde, Paulus sagt aber auch, es ist Sünde der Schwachen, wenn sie den Starken im Glauben das Leben schwer machen. Durch ständige Anfragen und durch die ausgesprochene oder unausgesprochene Erwartung, du musst doch auch so denken wie ich, Verstehst du denn nicht, dass mein Standpunkt der wirklich biblische ist? Indem ich das immer wieder vermittle, kann ich dem anderen das Leben so schwer machen, auch in der Gemeinde Jesu. Da, wo die Starken resignieren, dort, wo sie die Freude an ihrer Gemeinde verlieren, weil man sie ständig in die Ecke der Liberalen rückt und die Tiefe ihres Glaubens anzweifelt, na, so richtig gläubig scheint der wohl nicht zu sein. Dort, wo die sprühende Lebensfreude und der Ideenreichtum der mehr offen denkenden Christen versiegen, die kreativ sind, die weiter wollen. Da werden Menschen in der Gemeinde an anderer Stelle schuldig, nämlich die Schwachen an den Starken, die ihnen einfach die Lust am Glauben nehmen, an Gemeinde, an der Weite. Dabei brauchen die mehr engen Geschwister, die mehr Weiten, genauso, damit ihr eigener Glaube nicht klein und krank wird, damit ihre Freude an Jesus nicht langweilig und schal wird und ihr Zeugnis steril. Deshalb gut, dass wir einander haben. Ja, wirklich, wir brauchen einander. Und ich wünsche mir auch weiterhin eine Gemeinde, in der die unterschiedlichst geprägten Menschen einander zum Segen werden und bleiben, indem sie einander stehen lassen können in ihrer Unterschiedlichkeit und Gott täglich preisen für die anders geprägten Geschwister, an denen sie sich vielleicht weiterhin reiben, an denen sie aber auch ganz positiv wachsen können. Eine wirklich reiche Gemeinde ist eine Gemeinde, in der Enge und Weite ausgehalten werden, ohne dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. In der jeder seinen Standpunkt haben darf, ohne sich ständig vor dem anderen rechtfertigen zu müssen. In der Gott Reichtum schenkt in dieser gegenseitigen Ergänzung, wo immer das möglich ist und gelebt werden kann, da ist Gemeinde gesund. So hat Paulus das in Rom empfohlen, in Korinth und anderswo. So darf es in Fürstenfeldbruck sein und auch im Bund freier evangelischer Gemeinden. Und so wird es hoffentlich bleiben zur Ehre Gottes und damit du und ich gleichermaßen ans Ziel kommen, ins Reich Gottes hinein. Da oben werden diese Grenzen nicht mehr wichtig sein. Da freut man sich einfach nur noch, dass man angekommen ist und dass der Himmel einem offen steht und dass man Jesus begegnet, ihn sieht und dass er mit einem redet und dass man Jahrhunderte über das gleiche Thema philosophieren kann, weil man ja Zeit hat. Es ist wichtig, dass wir da ankommen, im Reich Gottes, wo Platz ist für Enge und Weite, für Gesetzlichkeit und Offenheit, für Starke und Schwache, eben für gerechtfertigte Sünder, deren Wissen Stückwerk ist und bleibt bis zum jüngsten Tag. Lasst uns das nie vergessen. Gott segne uns dabei. Ich wünsche das auch den Herrnhuter Gemeinen, der Herrnhuter Gemeinde, dieser Brüderbewegung, die schon eine jahrhundertealte Tradition hat. Und ich wünsche mir, dass sie auf einem guten Weg sind. Ihre neu formulierten, einladenden Worte machen deutlich, hier bewegt sich etwas. Und ich freue mich darüber, dass dann nicht mehr die Schwestern auf der einen und die Brüder auf der anderen Seite sitzen. Und ich danke Gott, dass wir so viel Reichtum durch eine kreative christliche Gemeinde erleben, wie der unseren. Wir haben durchaus Geschwister mit ganz unterschiedlichen Positionierungen. Ich bin dankbar für diejenigen, von denen ich weiß, dass sie manche Dinge anders sehen, vielleicht eingegrenzter als ich, aber die mich respektieren, die mich lieb haben und die mich meinen Glauben leben lassen, ohne immer zu fragen, ist der Gerd eigentlich wirklich fromm? Und ich danke für diejenigen, die eine große Weite haben und diese Weite leben, ohne dabei irgendwann ihr Gewissen so zu, ich sag mal, überdehnen, dass sie alles zulassen und nichts mehr ihnen wichtig ist und kein Wert in der Bibel ihnen mehr von Bedeutung erscheint. Gott segne uns miteinander als eine Gemeinde, die sich gegenseitig bereichert, die mehr Engeren, die mehr Weiteren, die mehr Schwachen, die mehr Starken. Denn gemeinsam sind wir wirklich stark und unterwegs auf dem Weg in den Himmel. Und dafür danke ich Gott sehr. Und da möchte ich euch alle miteinander einmal sehen dürfen. Mich eingeschlossen. Möchte gerne beten, wir stehen auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der uns frei gemacht hat von der Knechtschaft, der Sünde und des Todes, der uns aber auch frei gemacht hat von der Knechtschaft von Menschen, die letztlich nur Macht ausüben wollen auf uns, weil sie ihre persönlichen Überzeugungen von uns gelebt sehen wollen. Danke, Herr, wenn du uns als eine Gemeinde lebendig erhältst, die sich gegenseitig bereichert und die dadurch Enge und Weite in dem Maße erlebt, wie das deinem Willen entspricht, Herr. Klarheit deinem Wort gegenüber, Mut zu verantwortungsvollem Handeln und Tun, Seelsorge, Herr, die dich ehrt. Wenn es sein kann, Herr, lass uns nicht vergessen, das Thema Erweckung. Und gib, dass wir von dem Gedanken beseelt bleiben, Herr, dass du in uns persönlich, in unserem Leben, in unserem Gewissen, in unserem Glauben anfängst, dich zu verherrlichen und durch dein Wort zu wirken. Segne uns auf einem Weg, den du vorangehst und auf dem wir folgen dürfen zum Himmel hin. Und lass uns ankommen, Herr, in deiner Freude. Amen. Bitte nehmen Sie Platz.